Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur. Guten Abend, lieber Tobias.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Annika.
Was war das denn gerade am Anfang?
Tja, was soll ich sagen? Das hier, liebe Leute da draußen, ist die allererste Folge, die wir ganz offiziell unter dem Firmennamen Auenland Productions und dem Label Auenland FM für die Deutsche Tolkien-Gesellschaft produzieren.
Applaus. Ja, lang hat's gedauert.
Ja.
Aber was lange währt, wird endlich gut.
6 Jahre, bis ich von einer vagen Idee, ich hätte da gern so einen Podcast.
6 Jahre ist das jetzt schon her?
2018.
Echt? Ja, stimmt.
Aber darum soll es ja jetzt heute hier nicht gehen.
Aber warte, das sind doch keine 6 Jahre. Oh, doch. Fast schon 7 Jahre. Oh Gott, oh Gott.
Aber dazu, zu der Firmengründung und wie das mit den Podcasts weitergeht und so weiter und so fort, da werden wir dann, sobald es ein bisschen ruhiger ist und auch wirklich die letzten Sachen fertig sind, nochmal eine gesonderte Folge zu machen.
Ja.
Heute geht es um einen Brief. Da stellt sich mir natürlich die Frage, hast du denn einen Brief geschrieben in den letzten Tagen?
Ja, tatsächlich und mehrere Postkarten am Wochenende.
Sehr cool.
Und es wird sich ja allgemein ein bisschen drüber echauffiert, dass das Porto mal wieder erhöht wurde bei der Deutschen Post und dass es jetzt die gleiche Briefmarke oder das gleiche Porto ist für Briefe und Postkarten. Aber ganz ehrlich, ich muss dir sagen, ich finde es sehr schön, dass ich nur noch eine Sorte Briefmarken im Portemonnaie mit mir rumtragen muss und mir keine Gedanken mehr machen muss, was ich wofür brauche, sondern ich kann einfach sowohl auf einen Brief als auch auf eine Postkarte einfach das gleiche Markerl draufpappen. Finde ich schon gut.
Wenn der Brief nicht zu schwer ist.
Ja, gut, aber da musste man ja schon immer drauf achten, von daher. Aber wo wir gerade bei Porto sind, hast du denn auch einen Brief geschrieben?
Nein, ich habe einen bekommen.
Von wem?
Von Tolkien, Brief Nummer 11.
Ich würde ja schon gerne mal einen Brief von Tolkien bekommen.
Ja, ich hatte zumindest schon mal einen in der Hand.
Einen echten?
Einen echten. Oh. Von ihm mit der Maschine geschrieben, aber händisch unterschrieben.
Oh, lass mich raten, wo du den gesehen haben könntest.
Ja.
Bei René?
Korrekt.
Oh, wie schön. Weißt du noch, von wann der war?
Nein, leider nicht.
Oh.
Ich habe aber Fotos gemacht. Ich könnte mal gucken, ob man vielleicht den Brief in Gänze nochmal lesen kann.
Das wäre natürlich toll.
Ja, ich hatte es damals gemacht, weil ich sagte mir, ach, ich bräuchte irgendwie so ein Foto von Tolkiens Unterschrift, was wir verwenden könnten für die Webseite. Da haben wir dann so ein bisschen rumexperimentiert, angeschnitten.
Oh.
Und also ich weiß gar nicht, ob ich den Brief in Gänze habe. Ich glaube, damals war ich mehr auf die Unterschrift fokussiert als auf die Briefe von Tolkien.
Eieiei. Hättest du damals schon einen Podcast über Briefe gehabt?
Ja.
Dann hättest du gleich die Metadaten rausanalysiert.
Genau, dann wären wir aber auch jetzt nicht bei Brief 11.
Ja, vermutlich nicht. Aber vielleicht ändert sich das jetzt auch durch die neuen Umstände.
Ja.
Na gut, wir können ja dann mal schauen, ob du den Brief in Gänze fotografiert hast. Und wenn ja und der nicht abgedruckt ist, wäre das natürlich auch mal eine coole Sonderfolge.
Definitiv. Heute geht es auf jeden Fall um den Brief Nummer 11 vom 5. Februar 1937, ein Freitag, geschrieben immer noch aus der Northmore Road in Oxford. Adressat ist Susan Decknell bei Allen & Unwin.
Mhm.
Und es gibt eine kleine Einordnung von Carpenter. Er ist in der neuen Ausgabe vollständig enthalten, in der deutschen Ausgabe also unvollständig. Und das Interessante hieran ist, dass Susan Decknell erst im erweiterten Brief als Adressat genannt wird.
Ja.
Weil hier steht im Deutschen nur drin, betrifft die Reproduktion der Abbildung im Hobbit und aus einem Brief an Allen & Unwin.
Mhm, also einfach an den Verlag allgemein, aber nicht an wen im Verlag.
Und dann noch ganz kurz zum Wetter. Es ist Oxford, ein oxfordianischer, üblicher Winter. Sprich, die Höchsttemperaturen erreichen so 8,3 Grad, während die Tiefstemperaturen gerade bei 7,8 liegen. Es ist also ein durchschnittlich, ich würde schon fast sagen, also für heutigen Maßstäbe ein ungewöhnlich milder Wintertag. In der Nacht sank die Temperatur dann auch bis gerade mal 7,2. Das heißt, weit und breit kein Bodenfrost oder Luftfrost zu sehen. Es gab auch nicht wirklich Niederschlag. Es blieb alles in allem trocken. Und die Sonne schien auch knapp 2 Stunden. Also ich würde halt sagen, beschreibe mir ein Oxforder Wintertag. Nehmen Sie als Beispiel den 5. Februar 1937.
Ach, ich mag die Kategorie Wetter. Ich finde das sehr schön. Okay, danke dafür. Dann kommen wir jetzt zur ganz kurzen Einordnung. Der Brief ist geschrieben worden 2,5 Wochen nach dem letzten Brief. Tolkien ist also nach wie vor 45 Jahre alt. Es geht immer noch um die Veröffentlichung vom Hobbit. Und, oh Wunder, es spielen auch immer noch die Illustrationen eine große Rolle in diesem Austausch. Was jetzt nicht verwundert angesichts des kurzen Zeitraums, in dem dieser Brief folgt an den Verlag, wo ja schon der letzte Brief hingegangen ist und der vorletzte auch.
Tolkien gibt in diesem Brief die Nutzung frei und äußert seine Dankbarkeit, sagt auch oder geht auch auf die Verkleinerung der Abzüge der Illustration im Hobbit ein und er dankt der Gnell für die Mühen, die sich damit gemacht hat, vor allem wegen der Ökonomie, sprich im Sinne der finanziellen Geschichte. Und er weiß, es könnte nicht anders sein, natürlich auf einige kleine Fehler. So, kommen wir zum Brief.
Springen wir gleich rein. Der Anfang fehlt. In der neuen Ausgabe ist der Brief in Gänze ausgedruckt. Da gibt's auch einen Anfang und ein Ende. Und da kommt dann noch ein bisschen kleinere Infos kommen da noch zutage, die in der Ursprungsfassung fehlten. Das fand ich ganz nett. Und du hattest das ja vorhin schon bei der Einleitung durch Carpenter erwähnt. Und was die Besonderheit halt ist an diesem Brief in der Neuauflage, nämlich, dass wir jetzt auch wissen, dass er an Susan Dagnall adressiert ist. Mir ist aufgefallen, als ich beide Versionen miteinander verglichen habe, dass man beim ursprünglichen Abdruck denken könnte, dass Tolkien das Ganze halt so, ja, ganz schwammig so mal halt an den Verlag schreibt. Also er spricht die Leute da direkt an, ne, sagt you oder halt sie in der Übersetzung und gibt da halt so seinen Senf irgendwie zu den Sachen. Und in der Neufassung erfährt man dann halt erst, dass es halt an Susan Dagnall geht und er spricht sie halt auch direkt an. In der Anrede, Dear Miss Dagnall. Und dann bekommt halt diese wörtliche Anrede, bekommt halt einen ganz anderen Zusammenhang, als wenn er das halt irgendwie an den Verlag richtet. Das habe ich mir halt so jetzt gedacht, als ich das verglichen habe miteinander. Ja. Was hältst du denn davon, wenn wir den Anfang, der ja fehlt, in der alten Ausgabe einfach mal vorlesen als Zitat? So viel ist das ja nicht.
Ja, leg los.
Gibt dann eigentlich einen ganz guten Einblick. Warte, ich muss mich hier kurz sortieren. Also das ist einfach direkt gleich zu Beginn und geht bis dahin, wo die alte Ausgabe einsetzt. Zitat. Dear Miss Dagnall, let the production department do as it will with the chart. I am very grateful to it. Actually, my last letter from the department announced a different selection of 4 from the belated 6 pictures. And the project of using one other on a jacket. But I am quite pleased with the selection and leave the others in your hands. Zitat Ende.
Und Annie war so freundlich und hat es mir wie folgt übersetzt, damit ich es euch jetzt vorlesen kann. Liebe Miss Dagnall, lassen Sie die Produktionsabteilung mit der Karte machen, was sie will. Ich bin ihr sehr dankbar dafür. Eigentlich kündigte mein letzter Brief von der Abteilung eine andere Auswahl von 4 von den verspäteten 6 Bildern und das Projekt an, ein anderes auf einem Umschlag zu verwenden. Aber ich bin mit dieser Auswahl recht zufrieden und lasse die anderen in ihren Händen.
Ja, und ich finde halt, also ne, hier sagt er ja, und ich lasse die anderen in ihren Händen. Und ich finde halt, ob er das halt jetzt in die Hände des Verlags gibt oder in die Hände einer bestimmten Person, die er kennt, mit der er gerade korrespondiert, macht für mich halt schon irgendwie zumindest einen kleinen Unterschied, dass er halt sagt so, ja, hier, Susan, mach mal.
Ja, aber ich weiß, also ich bin mir gerade nicht sicher, die letzten Briefe sind ja schon etwas länger her. Mhm. Inwieweit sie sich wirklich kennen.
Also wir kommen ja später noch kurz zu Susan, aber sie war ja zumindest mal in Oxford, als sie sich mit Elaine Griffiths, eine Schülerin von Tolkien, getroffen hatte, die war ja an einer Beowulf-Übersetzung dran, also die Elaine.
Ja, ja.
Und
gab ihr dann aber nicht den Beowulf, sondern den Hobbit mit.
So hier, während du wartest, bis ich fertig wäre, sie hat das nie fertiggestellt, das Projekt. Während du wartest, hier hast du was zu lesen.
Ja, aber ich meinte halt so, kennen und kennen gibt ja nochmal einen Unterschied. Klar. Also unsere Nachbarn rechtsseitig kenne ich. Mhm. Linksseitig, oh ja, die kenne ich. Also, ne, das ist.
Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, du hast es halt mit einer Person zu tun, die einen Namen hat, die, ne, so, egal ob du die schon mal in echt gesehen hast oder nicht, aber es ist was anderes, als wenn du es irgendwie an so ein Unternehmen richtest, finde ich. Also, es ist jetzt, ich finde es nicht wahnsinnig wichtig, es ist jetzt kein herausragendes Detail, aber mir ist es halt aufgefallen und dafür machen wir den Podcast.
Ja. Ja, alles gut.
Ja, was ich witzig fand, dass es sich so direkt ja auch auf den letzten Brief bezieht, weil da ging es ja auch schon um die Karte.
Soll ich jetzt mal spoilern?
Ja.
Tut's nicht.
Nicht?
Nein.
Weil?
Das sehen wir ein, zwei Kapitel später in diesem Podcast.
Okay, alles klar. Na gut. Also auf jeden Fall ging es im letzten Brief auch schon um eine Karte.
Ja.
Und jetzt geht's wieder um eine Karte. Und ich gehe davon aus, dass es immer noch um die gleiche Karte geht.
Es gibt ja, glaube ich, nur eine.
Ja.
Ich überlege gerade. Aber dieser Brief ist nicht die Antwort auf den letzten Brief.
Nein, nicht die Antwort, aber er nimmt Bezug insofern, dass er halt...
Ja, genau, es geht immer noch um diese blöde Karte.
Genau. Und ne, jetzt geht's halt drum, ja, lass halt die Produktionsabteilung damit machen, was sie will. Die werden das schon wissen. Mondbuchstaben hin oder her, mach mal. So, ne, ich vertraue euch da jetzt einfach mal. Und das war ja das, worum es ja im letzten Brief ja auch schon ging, dass das halt irgendwie schwierig ist. Und ja, das hat er sich halt eben nicht so vorgestellt und er wollte es ja eigentlich so gefaltet haben und hat ja ganz genaue Anweisungen gegeben, was wie wo irgendwie hin muss.
Ja.
Genau.
Ich habe nachher sogar noch ein paar Infos.
Oh, bin gespannt.
Zu der Karte. Ich glaube, das habe ich mir richtig geil vorgestellt.
Aber
um die Karte geht es ja jetzt nur peripher.
Mhm.
Weil es geht natürlich hauptsächlich um Bilder.
Genau.
Die verkleinert wurden. Ich meine, das muss man sich ja auch vorstellen. Wir sind jetzt hier 1937. Wir sind 2025. Ich hatte gerade bei meinem Job einen Auftrag und musste klassisch Pixel schubsen.
Mhm.
Dann kam der Designer und meinte, in diesem PDF, das noch 3-4 Pixel nach rechts. Nee, noch ein. Noch ein nach oben. So, aber das geht ja alles ratzfatz. Aber damals mit den Druckerzeugnissen und die Sachen verkleinern, das war ja Handarbeit.
Ja. Und ich weiß nicht, also mit, ich bin mir nicht sicher. Im Englischen steht hier Reduction und im Deutschen, in der deutschen Ausgabe steht Verkleinerung. Und ich frage mich gerade, ich hätte jetzt Reduction mit Reduzierung übersetzt. Und wenn es halt um Illustrationen geht, eine Illustration zu reduzieren, hätte ich jetzt gar nicht auf die Größe angespielt, dass die verkleinert wird, sondern dass man sie im Prinzip vereinfacht.
Stimmt.
Dass man vielleicht gewisse Schattierungen rausnimmt oder Farben oder weißt du, irgendwie, da bin ich mir gerade echt nicht sicher, was damit letztendlich gemeint sein könnte. Ich meine,
aber ganz kurz, wer hat das dann, also das hat doch die Produktion gemacht dann. Weil, ich spring mal kurz eine Stelle in den Brief, Zitat, in die Halle in Beutelsend habe ich mich verleiten lassen, einen Schatten einzulavieren, der bis zu dem seitlich einfallenden Lichtstrahl hinaufreicht. Er ist natürlich schwarz herausgekommen, sodass der Schlüssel verschwindet. Zitat Ende. Also der Satz geht noch weiter, aber ich meine, sie werden doch bei einer Reduktion im Sinne von Bildinformationen nicht die Sachen... nicht Photoshop-Philipp-mäßig hier den Schlüssel rausmachen. Ich gehe eher davon aus, in diesem Satz, aber da bin ich mal gespannt, was die Community sagt. Übrigens, das Angebot geht nach wie vor da draußen. Schreibt uns gerne mal eine E-Mail. Ihr könnt es auch einen Brief schreiben, wenn ihr wollt.
Oh ja, das fände ich richtig toll.
Auf jeden Fall gehe ich davon aus, es gibt ja auch diese Sachen, wie man ganz kleine Sachen, also hier mit diesen Übersetzungen oder auch Vergrößerungen Sachen graviert, dass sie halt wirklich etwas klein gemacht haben und das dadurch so klein geworden ist, dass die Schattierung halt als Fläche...
Ja, macht den Satz zu Ende noch.
Und dass dabei dann halt im Prinzip dieser Schlüssel, der so verkleinert wurde, dass man ihn nicht mehr sehen würde, dass er halt einfach durchrutscht.
Okay, ich habe es komplett anders interpretiert.
Okay.
Müssen wir das Wort lavieren aufklären?
Mach einfach mal, Schaden tut's
nicht. Ja, okay.
Prinzipiell. Bin ich der Meinung, wenn man überlegt, ob man ein Wort erklären sollte, sollte man es einfach erklären.
Ja, genau. Also von Lavierung oder Lavur spricht man halt in der Kunst von einer Maltechnik, in der die Farbe sehr dünn aufgebracht wird, also zum Beispiel mit sehr viel Wasser, dass die Tinte oder die Farbe halt mit viel Wasser aufgetragen wird, teilweise auch mit einem breiteren Pinsel dann vielleicht. Und so kriegst du halt Schattierung. Und wenn du dann einmal, zum Beispiel man nimmt jetzt schwarz und dann wird das ja eher so gräulich, weil das dann halt sehr dünn aufgetragen wird, dann gehst du mit dem Pinsel einmal über das Papier und dann hast du ja diesen Pinselstrich, vielleicht ein bisschen breiter. Und wenn du dann versetzt nochmal drüber gehst, dann ist es da, wo die beiden Pinselstriche sich berühren oder übereinander liegen, da ja dann ein bisschen dunkler.
Ja.
So, und das im Prinzip meint Lavierung, also dass man so eine Schattierung mit verschiedenen, dass es halt eben dieses wässrige.
Ich glaube, das kennt man auch sehr gut von billigen Buntstiften, also nicht Buntstiften, Filzstiften.
Ja.
Dass wenn man sie mehrmals übermalt, dann dass die Farbe dann immer dunkler wird.
Genau. Das ist ja auch bei sehr hochwertigen Filzstiften oder es gibt ja auch so Aquarellstifte, die halt wie Aquarellmaltechnik, also ne, wie das.
Gut, so teure Sachen hatte ich nicht. Ich hatte immer nur billige Stifte.
Genau.
Und dann konnte ich nie irgendwie die Sachen einfarbig ausmalen, weil sobald ich halt drüber kam, war es auf einmal schlagartig dunkler und ich hatte nie die künstlerische Finesse, das stilistisch umzusetzen, sondern habe mich einfach nur aufgeregt.
Oh, schau mal. Und in ein paar hundert Jahren wirst du total gefeiert für deine hochexperimentelle Kunst, die du damals gemacht hast.
Aber wir sind eigentlich gerade bei Tolkien. Genau. Hat das jetzt verkleinert oder reduziert?
Also ich glaube halt, weil er ja sagt, dass er sich dazu hat hinreißen lassen, das zu lavieren. Im Englischen heißt es übrigens, Zitat, I misguidedly put in a wash shadow reaching right up to the side beam. Zitat Ende. Also da spricht er schon von Wash und Shadow, also dieses Verwaschene, ne, dieses Wässrige, was dann halt im Deutschen übersetzt wird, mit, dass er sich zu einer Lavierung hinreißen hat lassen?
Einzulavieren.
Mhm, genau. Und das trifft's ja ganz gut. Und ich habe das jetzt so interpretiert, dass das halt bei Tolkien sieht man halt den Schlüssel in seiner Version, also im Original, weil es laviert wurde. Es ist halt im Prinzip schattiert.
Ja.
Und dadurch, dass sie aber die Schattierungen oder die Ebenen reduzieren mussten, sind halt die 100.000 Grautöne, die da drin sind, halt nicht mehr so zu erkennen, sondern es wird dann halt, als würdest du den Kontrast hochziehen, dass es halt ein einfacher Druck gibt, ist halt das, was vielleicht bei Tolkien im Original hellgrau erscheint, da halt dann eher dunkelgrau bis schwarz und der Schlüssel ist halt klein und schwarz und der wird davon halt überschattet im wahrsten Sinne und deswegen ist der nicht mehr zu sehen. So habe ich das interpretiert und gelesen.
Spannend.
Und vielleicht ist es am Ende
Beides.
Weil, was weiß ich, in welchem Format Tolkien, da müssten wir mal in das Tolkien-Künstlerbuch reinschauen. Vielleicht stehen da Maße dran, wie groß das Original war. Weil stell dir vor, der hat das auf ein A4 Aquarellpapier oder sowas.
Ich glaube, es war aber gemalt. Also ich überlege gerade, wir standen ja in den Ausstellungen davor.
Wir könnten sogar in den Katalog reinschauen. Ist da Backend, ist das da drin gewesen? Weil ich überlege halt gerade, wenn er das eben nicht auf Buchseitenformat in der Größe gemalt und produziert hat, dann mussten sie es ja eh so oder so verkleinern, damit das auf eine Buchseite passt. Und vielleicht ist es dann eine Mischung aus beiden. Sie mussten es einmal verkleinern und dann haben sie es halt auch noch vereinfacht, reduziert. Und der arme Schlüssel war dann halt auf einmal weg.
Weißt du was? Wir machen hier einen kurzen Cut. Für euch ist das im Prinzip, ihr da draußen hört es einfach direkt weiter.
Magic.
Aber wir gucken jetzt doch mal nach und gucken, in welchem Werk wir das finden.
2 Stunden später.
Da sind wir auch schon wieder.
Hallihallo. Ja, mit neuen Erkenntnissen.
War gar nicht so einfach, war doch in einem anderen Buch, als wir gedacht haben.
Ja, und dann nochmal doppelt anders. Wurscht.
Aber die große Frage, wie groß ist das Original?
Moment, also.
Wir reden immer noch über welches Bild?
Genau, The Hall at Bag End, richtig? Das hat sogar hier auch noch eine Untertitel. Also es ist unterschrieben von Tolkien. Sozusagen, also unter dem Bild ist noch eine von ihm eine Schrift, Schriftzug. Und da heißt es The Hall at Bag End, Residence of B. Baggins Esquire. Also sozusagen die Residenz, das Zuhause von B. Baggins. Das fand ich schon sehr nett.
Der auf dem Bild übrigens, wer das mal sehen möchte, den Link packen wir euch rein, sieht man auf der Tolkien Estate Seite in einer guten Auflösung. Da sieht es aus, als ob der Hobbit ein gutes Bäuchlein hätte.
Ja, hier in der Version auch. Und er raucht Pfeife, steht in seiner Eingangshalle.
Ja.
Draußen gibt es eine sehr schöne Landschaft.
Aber jetzt haben wir das Bild.
Ja, das Bild ist 17,8 Zentimeter auf 22,9 Zentimeter groß im Original.
So, und ich habe jetzt mir hier mal meine Erstausgabe vom Hobbit geschnappt.
Ja, und ein Lineal.
Und ein Lineal. Und ich kann dir sagen, das Teil hat schon, ich glaube, keine A5-Größe.
Ja,
das,
okay.
Also vielleicht gerade ganz knapp. Und bei 22 Zentimeter passt das definitiv nicht.
Nee, wie groß ist das?
Hier ist das Bild, ich bin mal großzügig, 12,5 auf 10,5.
Mhm. Also vielleicht beides. Wir können ja gleich mal die...
Würde ich nicht sagen.
Ja.
Weil wir haben ja jetzt hier das Bild von Tolkien.
Ja.
Also auf der Tolkien Estate-Seite und bei dir liegt es ja einfach in dem Pariser...
Tolkien-Ausstellungskatalog.
Genau. Siehst du, ist ja das Original. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Original weggeschmissen hat.
Mhm. Ja, ja, klar.
Das heißt, wenn das, was du da siehst, identisch ist mit dem, was in diesem Buch abgedruckt ist, geht es bei der Reduktion tatsächlich nicht um die inhaltliche, sondern um die größentechnische. Mhm.
Weil da nichts verloren gegangen ist. Kannst du denn im Buch den Schlüssel erkennen?
Mit einer Lupe, ja. Es kann aber natürlich auch an meinem Alter liegen. Vielleicht bräuchte ich eine Brille, ich weiß es nicht.
Vielleicht auch besseres Licht.
Das könnte auch helfen. Aber man kann ihn an, man erkennt ihn, aber auch auf dem Originalbild. Und ich glaube, das ist ja, was Tolkien in diesem Brief geschrieben hat.
Ja.
Er hat sich ja dazu verleiten lassen, diese Schraffur anzufertigen. Also selbst wenn ich das Bild hier auf meinem iPad ganz groß mache, dann erkenne ich einen Schlüssel, wenn ich weiß, dass da ein Schlüssel sein soll.
Ja, aber auf den ersten Blick fällt es mir hier auch schwer in dem Abdruck im Katalog.
Ja.
Weil es halt doch sehr schattig ist da hinter der Tür.
Dass das dann bei einer Größenreduktion dann ebenfalls auch wegfällt.
Ja.
Und also, ja, es ist inhaltlich dahingehend schon eine gewisse Vereinfachung, also man sieht auf diesem Bild, es ist blöd, in einem Podcast ein Bild zu erfüllen.
Wie ihr gerade nicht sehen könnt. Ja.
Bei dem, wenn man durch diese große Hobbit-Tür rausguckt, sind da so Pünktchen. Und im Druck ist das einfach eine Linie.
Ah, okay.
Also
vielleicht war das zu kleinteilig dann.
Wahrscheinlich. Also es gibt hier schon eine Handvoll Vereinfachungen, die aber so minimalistisch ist, dass man hier fast so ein Spiel machen könnte. Finde die drei Unterschiede.
Mhm.
Also zum Beispiel hast du ja unten rechts das, die Signatur von Tolkien.
Ja.
Die erkennst du in diesem, in der Erstauflagendruck so gut wie gar nicht.
Okay, alles klar.
Ich weiß also auch gar nicht, ob sie überhaupt versucht haben, das JRT in einem Sinn, also diese anfängliche der Tolkien-Rune, ob sie da nicht einfach einen Klecks drauf gemacht haben nach dem Motto, da unten ist noch was. Weil beim besten Willen kann ich aus diesem Klecks nicht erkennen.
Ja.
Also ja, es wurde natürlich vereinfacht. Aber ich meine, selbst bei heutigen Drucker muss man manchmal Sachen vereinfachen, weil die Auflösung nicht ausreicht.
Aber cool. Also finde ich schön, dass wir gleich so direkt ans Regal gehen können und die Sachen rausfischen.
Noch ein Funfact, dann auf der linken Seite gibt es entweder ein Gemälde oder einen Spiegel.
Ja.
Ich weiß es nicht. Im Original sieht das aus, ob das so ich sag mal, so blöd eine Flamme zu sehen ist.
Ja, habe ich mir auch gerade gedacht.
Hier ist es ein Baum.
Aha. Also vielleicht doch ein Spiegel, weil draußen sind ja Bäume.
Nein, aufgrund der Vereinfachung. Ja. Aufgrund der Verkleinerung und Co. haben sie wahrscheinlich gesagt, ach, das könnte auch ein Baum sein.
Ja.
Also das,
okay.
Aber das führt ja jetzt wirklich zu weit. Also ich weiß, wir sind ein Podcast, der sich mit den Briefen von Tolkien auseinandersetzt.
Und vor allem, der Spiegel kann ja nicht um die Ecke spiegeln nach draußen. Der würde ja das spiegeln, was gegenüber ist.
Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel. Wir gucken schräg drauf. Das heißt, es geht schräg auch wieder raus. Und theoretisch könnte das der linke Baum, der rechte Baum vor der Tür sein.
Aber das Bild hängt ja nicht schräg. Das hängt ja in einem 90-Grad-Winkel zur Tür. Und die Tür geht ja nach draußen. Das heißt, der Spiegel müsste ja um die Ecke gucken.
Nein, Anni, nochmal. Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel. Mit welchem Winkel ich in den Spiegel gucke.
Okay, gut.
in diesem Winkel geht es raus. Und damit kann ich mit einem Spiegel auch um die Ecke gucken. Es gab, weißt du, in Yps-Heften, so, da gab es diesen Teleskopstange. Damit konnte man auch um die Ecke gucken.
Auch mit der Mickey Maus war das auch mal drin. Ja, okay. Bevor wir jetzt hier zum Physik- oder Detektiv-Podcast mutieren, lass uns mal noch kurz der Vollständigkeit halber sagen, das Original dieses, also dieser Illustration ist in der Bodleian Library und hat die Kennung MS, also für Manuscript, Tolkien Drawings 25.
Wir sagen euch aber nicht, wo sie liegen, damit ihr sie nicht klauen könnt.
Ich glaube, wer das schafft, der... Nein, den Satz mache ich jetzt nicht zu Ende. Weil das ist schon sehr gut gesichert da alles.
Gut, wollen wir mal zum Brief zurückkommen?
Ja, ich habe mich nur gerade aufgehangen gedanklich, weil ich glaube nicht, dass MS für Mensch gibt.
Modlein Cybery?
Ja, genau, das wird sein, absolut. Okay, und Ausstellungskatalog haben wir erwähnt und haben nur gesagt, die Pariser Ausstellung. Damit ist die Ausstellung in Paris in der Bibliothèque Nationale de France gemeint, mit dem Titel Tolkien Voyage en Terre du Milieu, also Reise nach Mittelerde. Und das müsste 2019 gewesen sein, kann das sein?
Ich meine ja. Ich glaube, das war ein reisefreudiges Jahr für uns.
War es. Und es war 2019, genau. Nur falls sich jetzt jemand da draußen fragt, okay, ihr redet von einem Katalog, ihr redet von einer Ausstellung. Ja, du grinst gerade.
Es war nicht Milwaukee.
Ja. Es ist ein sehr schwerer Ausstellungskatalog, aber
es fehlte eigentlich nur die New Yorker Ausstellung.
Das finde ich aber immer noch echt furchtbar, dass wir nicht da waren. Dass wir das gleich so kategorisch ausgeschlossen haben, dafür irgendwie dahin zu reisen. Aber wenn man, also ich habe mir sagen lassen, wenn man die Ausstellung in Oxford und die Ausstellung, also 2018 in Oxford und die Ausstellung 2019 in Paris gesehen hat, dann hat man eigentlich auch die Ausstellung in New York gesehen. So, das war.
Aber man war noch niemals in New York.
Ja, wir vor allem nicht.
Gut, Brief, okay. Anni, Brief.
Ja, jetzt lass mich hier mal kurz die zwei schweren Klopper hier weglegen. So, da bin ich wieder. Brief, wo waren wir eigentlich im Brief?
Keine Ahnung.
Naja, wir waren bei dem bei der Illustration The Hall at Bag End, oder?
Nee, wir waren, glaube ich, bei der, ob es sich um eine Reduktion oder um eine Verkleinerung.
Genau, aber im Zusammenhang eben, weil wir das ja dann zitiert hat mit der Lavierung und so weiter.
Ja, okay.
Ja, okay. Ich hatte auf jeden Fall noch was zum Vorlesen markiert, was direkt daran an.
Aber ich weiß, dass das ist, ich würde aber gerne noch einen Satz, ich glaube, da reicht es aber auch, wenn wir kurz das Deutsche, einfach nochmal so ein Tolkiens.
Ja, ja.
Also so Tolkiens Art zu zeigen. Und zwar ist ihm dann noch etwas aufgefallen, Zitat. Der dünne weiße Umriss eines der Bäume im Hintergrund ist ein wenig durchbrochen. Ein paar von den winzigen Pünktchen, die eine Flamme umreißen, sind nicht herausgekommen. Ebenso der Punkt hinter Trolle. Zitat Ende. Also, da geht es um die Trolle.
Da geht es um das Bild Trolle.
Ja, aber so mit welcher Akribie.
Ja, ja. Das fand ich auch vor allem, dass die Pünktchen über der Flamme und das ich meine ganz ehrlich, das Bild besteht fast ausschließlich aus Pünktchen. Das ist ziemlich cool gemacht. Da gibt's eben auch diese Unterschrift von Tolkien, wenn man so möchte, oder den Titel des Werks, dass er da unten in schönster Schönschrift, The Trolls, nee, nur Trolls, Punkt. Und da fehlt ihm dann der Punkt. Das ist ganz wichtig, dass da einfach nur steht Trolle, Punkt. Ja. Sehr, sehr sympathisch, der Mann. Sehr sympathisch fand ich auch das, was ich zum Vorlesen markiert hatte, was dann nach der ganzen Backend-Geschichte anschließt. Und zwar schreibt er zu den ganzen Anmerkungen, die er gerade vorgenommen hat, schreibt er, Zitat, "Please note, these are not serious criticisms. I'm still surprised that these indifferent pictures have been accepted at all and that you have taken so much trouble with them, especially against economics, a factor I had not forgotten and the reason for my originally forswearing illustrations." Zitat Ende.
Und im Deutschen hat Krieg es wie folgt übersetzt, Zitat, "Bitte beachten Sie, dies sind keine schweren Einwände. Ich bin immer noch überrascht, dass Sie die belanglosen Bilder überhaupt angenommen und sich mit ihnen so viel Mühe gegeben haben. Und noch dazu gegen ökonomischer Rücksicht, ein Faktor, an den ich nicht gedacht hatte und der Grund, warum ich anfangs den Illustrationen abgeschworen hatte." Zitat Ende.
Das ist jetzt lustig. Was kannst du nochmal mit diesem nicht bedacht, nicht vergessen, wie auch immer, was schreibt er da in Klammern? Ein Fakt?
Zitat, ein Faktor, an den ich nicht gedacht hatte. Zitat Ende.
Und hier steht, Zitat, a factor I had not forgotten. Zitat Ende, den ich nicht vergessen habe. Das ist doch das komplette Gegenteil in der Übersetzung. Oder ist das eine englische Redewendung, die wir nicht kennen? Das nicht vergessen bedeutet, daran habe ich nicht gedacht.
Wäre mir nicht bekannt.
Mir auch nicht. Bitte alle Muttersprachler einmal zu mir, bitte. Ich frage mal kurz DeepL. A factor.
20 Minuten später. Hier wird noch live recherchiert während der Sendung.
Also, hier wird übersetzt, ein Faktor, den ich nicht vergessen hatte. Alternativ, ein Faktor, den ich nicht vergessen habe. Oder einen Faktor, den ich nicht vergessen hatte. Also immer nicht vergessen. Not forgotten. Das heißt, ich habe das auf dem Schirm. Ich weiß darum. Ich habe das nicht vergessen. Und deswegen habe ich ja auch dem eigentlich abgeschworen gehabt. Weil ich den Faktor der Ökonomie, also der Wirtschaftlichkeit, auf dem Schirm habe.
Ich hatte mal geguckt, ich lasse dir immer noch mal gerne durch ChatGPT laufen, um zu gucken, zwischen DeepL, Kräger und ChatGPT. Wobei ChatGPT von mir immer den Hinweis kriegt, denk dran, es ist britischer Autor, 1937.
Ah, gut.
Verwende also auch die Wortwahl. Und hier steht auch ein Aspekt, den ich nicht vergessen hatte und weshalb ich ursprünglich auf Illustration verzichten wollte. Also ob jetzt Faktor oder Aspekt.
Das ist ja völlig egal.
Aspekt klingt besser als Faktor.
Klingt schöner, ja, genau. Aber es geht ja um das Nicht-Vergessen.
Ja.
Im Gegensatz zu nicht-bedacht. Oder was schreibt er? Das habe ich schon wieder vergessen.
Kein Problem. Ein Faktor, an den ich nicht gedacht hatte.
Nicht gedacht. Weil das stimmt überhaupt nicht. Er hat ja eben dran gedacht.
Ja.
Deswegen hat er es ja eigentlich ausgeschlossen. Deswegen ist er ja so überrascht. Weil ihm ja bewusst ist, dass das unwirtschaftlich ist.
Dass vor allem ergibt der Satz aber auch keinen Sinn im Deutschen.
Ja.
Ein Faktor, an den ich nicht gedacht hatte und der Grund, woher kommt der Grund?
Ja, ja.
Der Grund wäre es ja nur, wenn er gesagt hätte, an den ich gedacht habe und der Grund war.
Das müsste ihm ja eigentlich beim Übersetzen aufgefallen sein. Lisa!
Aber Kuppler, ich hätte mit Helmut Pesch mal drüber gesprochen und der meinte ja auch, dass es handwerkliche Fehler gibt in diesem Jahr. Und was war das, die Offiziersmesse, die ja, glaube ich, ja auch so komplett
das Casino. Genau. Wobei das ja richtig ist. Also es ist ja ein Offizierscasino. Ja,
aber ich glaube, er hat es falsch. Ich weiß, dass es nicht das erste Mal ist, dass wir.
Nee, aber ich glaube, bei dem Casino waren wir, glaube ich, auf.
Nee, weil ich wusste ja, was ein Casino ist.
Ja.
Aber ich glaube, also entweder war es das, weshalb ich mich so gut daran erinnere. Mhm. Oder er hat es in einem falschen Kontext.
Ja,
also Messe und Casino durcheinander geschmissen. Ja. Oder ist auch egal. Lange Rede, gar keinen Sinn. Gut, dass wir die Sachen mit dem englischen Original nochmal vergleichen.
Definitiv.
Wir machen das jetzt nicht Satz für Satz, aber.
Außer wir haben gerade echt irgendwas nicht auf dem Schirm oder stehen völlig auf dem Schlauch. Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber wenn uns da draußen professionelle Übersetzer, ne, Helmut, Lisa oder so, wenn ihr zuhört.
Marie ist ja auch, ne?
Ja, genau. Also. Ich finde es gerade echt schräg, weil er ja eben sagt, ne, deswegen finde ich es ja so krass, dass ihr das abdruckt und dass ihr euch da so viel Mühe gibt und bedankt sich da ja auch noch ganz artig dafür. Ja, okay, spannend. An der Stelle hört auch in der alten Ausgabe der Briefauszug auf.
Haben wir, bevor wir gucken, was sonst alles neu in diesem Brief ist, in der neuen Auslage, hast du noch etwas in diesem Brief, das du thematisieren möchtest?
Ich glaube, das haben wir alles. Also das mit den Punkten und dieser Akribie von Tolkien fand ich sehr nett irgendwie einfach oder sehr sympathisch. Und dann eben, dass er da halt, also diese, hier schreibt er ja indifferent pictures und im Deutschen war es irgendwie hat er das übersetzt? Mit dem, der Satz fängt an mit, ich bin immer noch überrascht, das, was wir gerade vorgelesen haben.
Belanglosen Bilder.
Genau, belanglose Bilder. Also dass er da sich selber. Das hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal das Thema, dass er so sein Licht so unter den Scheffel stellt. Dass das jetzt viel belanglose Bilder sind.
Ja.
Und dass er halt eben eigentlich ja deswegen den Illustrationen abgeschworen hat. Also das war mir jetzt irgendwie noch wichtig. Und jetzt haben wir da ja noch diesen Übersetzungs, weiß ich nicht, ob man es als Fehler deklarieren kann. Oder ob wir gerade einfach irgendwie falsch abgebogen sind. Aber diese Differenz da halt gerade auch noch irgendwie aufgedeckt. Das fand ich jetzt noch ganz spannend. Hast du noch was?
Nein, dann lass uns mal gucken, was jetzt neu ist für den Brief. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, solche Sachen zu thematisieren, wenn ja im Brief, wir haben ja auch den Anfang schon vorgelesen, obwohl der ja neu im Brief ist.
Ja.
Beim zweiten Teil haben wir es jetzt im Prinzip gelassen, weil es ja im Prinzip nur noch die Abschlussformel ist. Mhm. Oder steht da mehr drin?
Ja, also da steht nicht nur liebe Grüße, sondern das sind noch zwei Sätze. Und der eine Satz, ich würde es jetzt einfach zusammenfassend, Da schreibt er eben drüber, dass er oder kündigt an, dass er nächste Woche Samstag, den 13. Februar um 3 Uhr ins Verlagshaus kommen wird, zu Allen & Unwin, also nach London fährt und sich schon freut, sie zu sehen. Also ich gehe davon aus, er meint hier Susan direkt, vielleicht meint aber auch alle dort. Und dann sagt er noch, dass er, also im letzten Satz sagt er dann noch, dass er den Brief ja schon viel früher beantwortet hätte, aber dass er 3 wirklich hoffnungslos überladene oder überfüllte Tage gehabt hat. Also im Englischen sagt er desperately crowded days. Das fand ich irgendwie noch eine ganz nette Formulierung oder sehr, ja, scharfsinnig. Und dann yours sincerely, J.R.R. Tolkien. Und ich glaube, das fehlt auch in der ursprünglichen Version.
Also da ist ja Ende mit abgeschworen hatte.
Mhm. Genau, also 2 Sätze, die halt eigentlich noch ganz spannend sind, finde ich. Zumindest halt das, diese Info, dass er halt nach London fahren wird, um die halt persönlich zu treffen im Verlag. Das ist jetzt noch neu hinzugekommen.
Dann Person im Brief haben wir ja eigentlich nur.
Genau, Susan Dagnall heißt eigentlich Marjorie Kathleen Mary. Gar nicht Susan, aber warum nicht? Wenn ihr das gefallen hat.
Ich glaube, das hatten wir im Brief 9.
Genau. Die taucht das erste Mal im Brief 9 auf, weil der an sie adressiert ist. Da haben wir das auch schon gesagt. Hat gelebt von 1910 bis 1952 und war eben bei Allen & Unwin angestellt, unter anderem als Leiterin der Werbeabteilung und hatte halt eben auch redaktionelle Aufgaben inne. Und wie wir ja vorhin schon kurz angeklungen haben lassen, hat sie ja von Elaine Griffiths das Hobbit-Manuskript bekommen und hat dann beschlossen, das könnte doch veröffentlicht werden hier und hat das bei Allen & Unwin weitergegeben.
Mehr Personen sind, glaube ich, nicht in diesem Brief.
Tolkien noch. Ja. Müssten wir den eigentlich auch mal als erwähnte Person vorstellen? Machen
wir in der letzten Folge.
Okay. Übrigens dieser Typ, über den wir die ganze Zeit reden. Ja. So. Das war's zu den erwähnten Personen. Die historische Einordnung, hast du da was aus Tolkiens Leben in diesem
Brief? Ja, ganz, ganz viel, der nämlich auch diesen Brief wieder in ein etwas anderes Licht rücken wird.
Oha, dann erzähl.
Willst du nicht, du hast ja nur eine Kleinigkeit.
Es ist zwar keine Kleinigkeit, aber es ist nur eine Sache.
Okay.
Ja, aus der global historischen Einordnung. Und zwar wird am 30.01. als Reaktion auf die Vergabe des Friedensnobelpreises vom Jahr zuvor an Karl von Ossietzky, das war der Herausgeber der Weltbühne, also eine Zeitschrift. Und die hat über die verbotene Aufrüstung der Reichswehr berichtet. Was natürlich.
Wäre jetzt die Person oder die Zeitung?
Beide.
Okay.
Und
das heißt aber nicht das, wofür sie den Nobelpreis bekommen, sondern der Nobelpreisträger aus dem letzten Jahr hat jetzt am 30.
Nein, andersrum. Karl von Ossietzky war Herausgeber der Zeitschrift Die Weltbühne.
Okay.
Diese Zeitschrift hat über die verbotene Aufrüstung der Reichswehr berichtet und darauf aufmerksam gemacht, was bestimmten Persönlichkeiten und politischen Strukturen im Deutschen Reich erfahrungsgemäß nicht gefallen haben dürfte.
Mhm.
Er wurde dann inhaftiert und das führt jetzt zu weit, aber hat dann 1936, also im Jahr davor, den Friedensnobelpreis verliehen bekommen. Und das war auch so ein Versuch, wie gesagt, führt jetzt zu weit, aber im Kleinen, es war halt auch ein Versuch, irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass der inhaftiert ist, ihm zu helfen.
Ich bin immer noch verwirrt.
Ja. Jetzt, 1937, am 30.01. stiftet Adolf Hitler den Deutschen Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft. Und das macht er als Reaktion auf diese Friedensnobelpreisvergabe an Karl von Ossietzky. Das war ihm ein Dorn im Auge. Und ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt und für alle Zukunft wird verboten und untersagt, dass Deutsche einen Nobelpreis annehmen dürfen, weil ihm das halt eben nicht gepasst hat.
Okay, also halten wir nochmal für dumme Menschen zusammen. Für die Arbeit mit seinem Verlag und den Artikel, der vor dem 30. Januar geschrieben wurde, nämlich, ich gehe davon aus, 35 oder 36, bekommt die Person 36 den Friedensnobelpreis. Am 30. Januar 37 initiiert Adolf Hitler einen Alternativpreis und gibt die Executive Order raus. Kein Deutscher soll jemals einen Nobelpreis
annehmen.
Weil, so wie du es gesagt hast, habe ich es verstanden, dass das am 30. Januar der Fall ist. Dann dachte ich mir, Moment, am 30. Januar werden aber die Nobelpreise nicht vergeben.
Nein, da hast du
und hatte recht. Er jetzt den Nobelpreis und hat danach veröffentlicht, deshalb.
Ja, nee, alles gut. Danke. Das ist ja so eine Historikerkrankheit oder überhaupt Wissenschaftlerkrankheit, finde ich, dass man ab und zu Dinge sehr kompliziert formuliert und irgendwie den Satzbau vielleicht ein bisschen.
Einfach damit anfangen, die Person hat im Jahr X
genau, das
für gemacht. Y ja. aus genau. Z.
Und wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, das so einzukategorisieren, wofür er jetzt genau diesen Friedensnobelpreis bekommen hat und warum. Und es ist so, es spielt halt alles zusammen. Aber das tut jetzt eigentlich hier für Tolkien nichts zur Sache, aber das zeigt halt einfach auch so, was da halt so in der Welt passiert und wie halt da gerade so die Stimmung auch ist in Deutschland. Und weil wir Fokus Deutschland, Großbritannien gelegt haben, fand ich das erwähnenswert.
Ja.
Genau. Bei Tolkien ist viel passiert, sagst du.
Ja, und zwar in zwei Tagen. Am 23. Januar, also er traf ja nochmal zum Abendessen mit seinen Arbeitskollegen. Das ist ja bei Tolkien jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber die besagte und heute thematisierte Susan Dacne fragte Tolkien am 23. Januar, ob er sie und C.A. Firth in Oxford am Samstag oder Sonntag, den 13. oder 14. besuchen kann.
Ah.
Andersrum, ob Tolkien die beiden in Oxford empfangen kann. Das ist nämlich sehr interessant.
Dass sie ihn besuchen würden.
Mhm. Weil in deinem Brief steht ja, oder in deinem Zusatz steht ja drin, dass er nach London fährt oder dass er sie besuchen kommt.
Ja.
Das ist hier genau
umgekehrt.
Unter anderem wollen sie nämlich die Illustration zu Mr. Bliss besprechen, hatten wir auch im letzten Brief.
Oh, warte mal. Mir fällt gerade was auf. Ich glaube, vielleicht habe ich das falsch interpretiert. Weil nämlich, jetzt muss ich doch zitieren, ist aber nicht schlimm, dieser vorletzte Satz, ich muss da jetzt reingrätschen, es tut mir leid, das ist total doof, aber ich glaube, sonst reden wir uns hier um Kopf und Kragen.
Wäre nicht das erste Mal.
Nee, ich habe ja auch schon Übungen darin.
Ab dreimal kriege ich einen Bagger in der Folge.
Deswegen, Zitat, I shall be in on Saturday week, February 13th at 3 o'clock and look forward to seeing you. Zitat Ende. Ich habe daraus gemacht, aus diesem I shall be in,
nicht ich werde da sein.
Sondern ich komme nach London. Ich werde im Verlag sein.
Tja.
Aber vielleicht ist er zu Hause und sie kommen ihn am 13. Februar besuchen.
Das ist zumindest abgemacht, weil er schreibt nämlich auch nachher noch weiter, dass es ihm dann nachmittags eigentlich am besten passt oder frühen Abend.
Von diesem 13. Februar jetzt? Okay, das heißt.
Aber machen wir mal eine Reihe nach.
Ja, ja, alles klar. Oh, wie gut, dass du das aufklärst. Ja.
Sie schreiben außerdem, dass Allen und Unwin könnten halt mindestens 4 der 6 Zeichnungen aufnehmen. Ohne den Buchpreis zu erhöhen. Das ist natürlich auch immer so eine Geschichte.
Vor allem in der Zeit.
Und denken daran, eine 5. auf den Schutzumschlag zu verwenden. Letztlich werden aber alle Bilder im Buch gedruckt. Außerdem bitten sie Tolkien, ihn erneut die Originalzeichnung von Thors Karte zu schicken, der Hersteller die Mondbuchstaben weggelassen hatte. Die neuen Druckstöcke müssten neu angefertigt werden und die Karte soll jedoch an der von Tolkien gewünschten Seite gefaltet eingelegt werden. Tolkien antwortet darauf, dass er sich den 13. und 14. Februar frei hält. Da sind wir wieder. Wobei für ihn der Nachmittag oder der Abend am besten geeignet sei.
Also fährt er eben nicht nach London, sondern die kommen zu ihm nach Oxford. Ah!
Er schickt auch Allen and Unwin das Original von Thors Karte in der Hoffnung, dass sie die Runen wie vorgesehen auf die Rückseite drucken können. Und zwar macht Tolkien die Runen auch spiegelverkehrt, dass wenn man sie gegen das Licht hält.
Oh, die so durchscheinen. Was für eine coole Idee.
Ja.
Oh.
Sodass die Runen auf der Rückseite gedruckt werden können. Und hat er dementsprechend als spiegelverkehrte Kopien zugefügt.
Oh.
Damit man sie so, finde ich total cool.
Das ist echt eine coole Idee. Der war schon schlau.
Ja. Zudem sendet er noch die Korrekturabzüge der frühen Illustration zurück und weist auf Mängel bei der Reproduktion von Mirkwood und Wilderland hin.
Also bei Wilderland geht es ja um die Karte, die dann hinten drin ist, ja.
Gut, und am 24. Februar, ist ja fast hier taggleich, also so E-Mail-mäßig, schreibt Susan nochmal, dass es ein Irrtum in ihrem Brief vom 23. Januar gibt. Aus Kostengründen muss Thors Karte nun doch als Vorsatz in den Hobbit gedruckt werden. Allerdings so, dass die Runen nicht so auffällig auf der Vorderseite erscheinen.
Also, okay. Du hast gerade 27. Februar gesagt. Ist der Januar gemeint?
Nein, es ist der...
Wann sie das geschrieben hat?
Tatsächlich, ich bin einfach schon meiner Zeit voraus.
Okay, weil ich habe mir gedacht, komisch, der Brief, den wir gerade besprechen, ist ja am 5. Februar. Das scheint ja dann irgendwo dazwischen zu
liegen. Ich habe mich aufgrund der 23. Januar und 24. Das beim Lesen komplett... Also vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Da kommen wir dann nach dem nächsten Brief zu.
Ja.
Ich hoffe mal, wann ist der nächste Brief eigentlich? Also kommen wir gleich zu. Also ja.
Aber das passt doch, weil wenn es Januar ist und das ist jetzt 5. Februar, ist doch alles fein. Dann.
Ja, aber ich habe ja jetzt schon verraten, wie es mit der Trors Karte weitergeht.
Ach so, okay. Ich dachte, das wäre davor abgekaspert worden.
Das ist am 24. Februar. Also.
Okay, alles klar.
Tolkien hat den Zeit für sich, ja, oder den 13., 14. Mal sich geblockt, frühen Abend gerne.
Eieiei. Und jetzt ist ja hier die Bestätigung, 13. Februar, Samstag, 3 Uhr. Das haben sie dann vereinbart. Da freut er sich auf sie. Und mit You meint er dann nicht nur Susan, sondern auch den, vom letzten Brief, der Kollege Charles Firth, der auch bei Alan Unwin arbeitet. Das heißt,
C.A. Firth.
Genau, Charles A. A habe ich nicht rausgefunden und Geburts- und Sterbedaten auch nicht.
Wir hätten... Oder du hättest eigentlich als Quelle noch das Buch von Rainer Unwin.
Ja, da habe ich reingeschaut, habe ich auch nichts gefunden. Vielleicht habe ich aber nicht gut genug gesucht, das kann sein.
Muss mal gucken, ob wir das auch als E-Book kaufen können. Dann kann man nämlich einfacher suchen.
Ja, das wäre toll.
Ist immer noch so die Krux bei der deutschen Ausgabe. Die gibt's halt nur in gedruckter Form, die gibt's nicht als E-Book.
Ja, falls mal jemand Lust hat, das abzutippen.
Wir haben einen Buchscanner.
Ja, aber da kannst du ja dann den Scan nicht durchsuchen, oder? Kann er das? Ach, super.
ORC.
Oh.
OCR? OCR. Also dieses automatische Buchstabenerkennen ist ja relativ.
Sehr cool.
Führt aber komplett falsch. Ja. Wäre schon fast Tech-Palantir-Folge. Wir digitalisieren irgendwie Tolkien's Briefe. Ja, gut, also dann habe ich jetzt doch nur einen Eintrag statt zwei.
Oh.
Auf jeden Fall auch wieder wichtig. Zum vollständigen Verständnis des Briefes. Und damit kommen wir eigentlich perfekt ins Fazit zum Brief.
Ja. Wie fällt deins aus?
Meins fällt aus mit diesem zusätzlichen Wissen.
Ja.
Was links und rechts passiert ist, wertet das den Brief für mich nochmal auf.
Mhm.
Es ist ein interessanter Brief, weil es halt die Akribie und die Gedankengänge in Tolkien widerspiegelt, aber gleichzeitig auch nochmal die Problematiken des, ich sag mal, der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da stellt so heutzutage, wie gesagt, sagst du, hey, Haushaltsgerät, schalt den Drucker an.
Mhm.
Und dann sagst du von deinem Handy aus, jetzt druck mir mal diese PDF.
Ja.
Und wenn du irgendwann am Drucker vorbeigehst, schnappst es dir, unterschreibst es, machst ein Foto und schickst es wieder weg.
Ja.
Wenn du es überhaupt noch ausdrucken musst. Also ich meine, und dann auch hier so die Sachen verkleinern, vereinfachen.
Mhm.
Auch so diese Problematik mit der Übersetzung.
Und dem Schlüssel.
Und dem Schlüssel. Ich würde sagen, auch dieser Brief zeigt wieder hervorragend, weshalb dieser Podcast so notwendig ist. Ich finde ihn gut. Ich kann verstehen, warum diese drei Sätze weggelassen wurden.
Naja, der erste Absatz ist ja, also am Anfang ist es ja wirklich ein ganzer Absatz, fast der weg.
Der Absatz, also ich meine, ich kann es verstehen. Was ich in dem Zusammenhang trotzdem nur blöd finde, dass er da nicht irgendwie geschrieben hat, an wem es geht. Also dass es wohl ja bewusst oder bekannt war.
Genau.
An wem, also man hätte ja schreiben können, aus einem Brief an.
Genau. Kannst du mal bitte in deiner Ausgabe schauen, ob Brief 9, ob da Susan erwähnt wird oder ob es da auch schon heißt, nur Alan and Unwin. Aber ich glaube, das wäre uns aufgefallen letztes Mal.
Nee, da steht an Susan Dagnall.
Komisch, dann verstehe ich es echt nicht. Weil
und auch bei 10 steht ja, auch wenn 10 ja jetzt nicht...
C.A. Firth, oder?
Genau.
Ja.
Alan and Unwin.
Und da hat er sich gedacht, ist ein Auszug, ist nicht wichtig, an wen es ist.
Ja, ich bin mal sehr gespannt. Bei Brief 12 ist ja der nächste, der hier bei mir auftaucht. Bei dir kommen ja noch ein paar... Buchstaben. Hier steht nämlich dann auch nur noch an Alan and Unwin. Aber das werden wir dann rausfinden, wenn wir Brief 12 besprechen. Ein bisschen Spannung muss ja sein.
Gut, dann sag ich jetzt nichts dazu.
Okay. Und ja, es ist halt einfach absolut faszinierend und vor allem jetzt auch in der Dichte, wie wir jetzt ja die zwei Folgen aufgenommen haben, man könnte sich glatt dran gewöhnen, weil dann ist der letzte Brief noch präsent. Und gerade wenn wir jetzt in der Situation sind, beim Bewegung ist es mit Riesenschritten auf die Veröffentlichung des Hobbits, dem Startschuss. Und Das ist so wie bei einem Film, wo, also einem Geschichtsfilm, wo du einfach weißt, was gleich passieren wird. Mhm. Und du im Prinzip, noch wisst ihr nicht, noch, ihr habt keine Ahnung. Wenn ihr wüsstet,
ja,
und einfach jetzt so mitzufiebern, in Anführungszeichen schon fast.
Aber diese gefaltete Karte mit diesen durchscheinenden Buchstaben, ich finde das schon cool.
Ja.
Kann das bitte jemand machen?
Wobei heutzutage würdest du das, glaube ich, einfach als Wasserzeichen machen. Und gar nicht als, aber ich meine, auch das.
Weißt du, wenn du dir, ich stelle mir das gerade auf so einem Büttenpapier-ähnlichen Zeug irgendwie vor und dann dieses Wasserzeichen, das dann wirklich, wo du so gegens Licht halten musst, so, so eingeprägt ins Papier. Das hat man ja manchmal bei so ganz schnieken Hotelpapier oder so, also heutzutage fast
nicht. Also ich weiß ja nicht, in welchen Hotels du so bist, aber in meinen Hotels gibt's das nicht.
Also ich überlege.
Wir sollten nochmal über deine Reisekostenabrechnung reden.
Nee, das ist schon ewig her. Ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt noch gemacht wird. Egal, lassen wir das. Ich finde auf jeden Fall, also, oder hast du noch was für dein Fazit?
Ich wäre jetzt fertig und wollte mich jetzt mal nach deinem Fazit fragen.
Also, heute bin ich mal diejenige, die am Anfang gedacht hat, ach ja, schöne kleine Folge, ein bisschen was drin in dem Brief, schon ganz nett, aber ja, sind wir ja bald durch. So, gucken, ob wir da überhaupt länger als eine halbe Stunde mit beschäftigt sind. Ja, genau, ich hätte es wissen können. Aber ich dachte mir halt so, es ist ja schon alles irgendwie ganz interessant mit dem, ne, hier Schlüssel und hier da Punkte und da. Aber das war für mich halt so, ja, okay, so Tolkien-Akribie halt und Illustrationen ist ja ganz toll, aber wir haben ja die Illus, wir wissen ja, wie sie aussehen inzwischen, passt schon. Ich hätte jetzt eher den Fokus so auf dieses akribische Licht unter den Scheffel stellen, so ein bisschen schrulliger so von Tolkien gelegt. Und weniger so jetzt geguckt, irgendwie, was bedeutet das denn? Oder wann treffen die sich? Wo treffen die sich vor allem? Wer trifft sich da mit wem? Also das ist ja auch halt was.
Und wie viele?
Ja, eben. Ne? Weil ich hätte jetzt gedacht mit dem, das ist halt das im Englischen mit you. Wobei bei sie, wenn man sich sieht, das ist ja genauso. Man weiß ja auch nicht, ist eine oder zwei Personen gemeint. Und das finde ich halt, ich mag sowas total gerne, wenn man dann halt noch die Möglichkeit hat, nachzurecherchieren und zu gucken, wer hat sich denn da letztendlich getroffen. Für uns heutzutage, ich meine, der Hobbit wurde veröffentlicht, die Illustrationen sind drin. Also das, eigentlich kann es uns völlig egal sein, wer sich da am 13. Februar wo mit wem getroffen hat. Aber ich mag das halt, wenn man es nachschauen kann und wenn man es halt rausfinden kann. Und dann eben rauskommt, Tolkien ist eben nicht zum Verlag gefahren und Susan ist nicht alleine nach Oxford gefahren, sondern die waren zu dritt am Tisch gesessen. Vielleicht war Edith irgendwie noch dabei und sie haben Tee getrunken. Also das kann man sich ja jetzt vorstellen, wie man mag, aber das ist sowas, wo ich mir denke, ja, genau dafür gibt es diesen Podcast, um solche Kleinigkeiten oder nochmal zu gucken, wie groß ist denn die Illustration im Original, wie groß ist sie in dem Buch, zumindest in der Ausgabe, die wir halt hier im Regal stehen haben. Das ist halt, ich mag das so, dieses in die Tiefe gehen oder dieses nochmal nachgucken. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, ob wir noch irgendwas schuldig geblieben sind von der letzten Folge, was wir nachschauen wollten. Daran erinnere ich mich jetzt gerade nicht mehr. Ich habe so ein Bauchgefühl, dass wir irgendwas nachreichen wollten, aber dann machen wir das einfach in der nächsten Folge.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das war eine offene Frage. Wollt ihr da noch mehr zu wissen, dann schreibt uns.
Das kann sein. Ich meine aber, es war auch irgendwas, wir können ja dann in der Erstausgabe nachschauen. Vielleicht auch mit Thors Karte oder sowas.
Ja.
Ja, gut.
Dann lass uns doch nochmal einen verstohlenen Blick die verbotene Frucht werfen. Brief 11a.
Genau.
Und jeder, der sich damit ja einen Hauch auseinandergesetzt hat und den Podcast schon ein wenig hört, weiß ja jetzt, wenn da ein Buchstabe drin ist, dann ist er neu. Deshalb ist meine erste Frage, an wen geht der Brief?
An Michael Tolkien.
Oha, und wann?
Am 12. Februar 37, also ein paar Tage später.
Da weiß ich jetzt schon, habe ich nichts für die Zeit zwischen diesen Briefen. Also aus Tolkien-Sicht. Meiner kommt nämlich erst wieder am 24. Februar.
Oh, wie cool. Ja. Bei mir wird es da wahrscheinlich auch knapp mit der Weltgeschichte, zumindest mit, ich sag mal, ja, relevant ist ja immer so eine subjektive Wahrnehmung auch, aber.
Und worum geht's?
Also, es geht, wir werden da sehr viel recherchieren müssen.
Also du?
Wir. Es geht irgendwie um Griechisch, es geht irgendwie um Michaels Bildung, es geht irgendwie darum, einen komplett anderen Weg einzuschlagen. Und es gibt sehr viel Verständnis vom Vater.
Oh je.
Ja, das ist aber cool, weil das können wir einordnen. Da weiß ich genau, was er damit meint. Mit ganz vielen anderen Sachen. Na, bin ich gespannt. Es gibt aber zwei Fußnoten, die Sachen einordnen. Und bei einer habe ich mich, das kann man ja schon mal spoilern, oder so anteasern, foreshadowing, damit die Leute dranbleiben und Bock haben, nochmal einzuschalten. Weil die zweite Fußnote, die wird euch aus den Latschen kippen. Das vielleicht nicht. Mich hat sie aus den Latschen gekippt, weil ich mir dachte, das kommt mir wie bekannt vor. Warum? Das kann überhaupt nicht sein. Ich habe nichts mit diesem ganzen Zeug hier zu tun. Ich habe keine Ahnung von Griechisch. Ich habe niemals Griechisch oder Altgriechisch oder irgendetwas in der Form gelernt. Das kann überhaupt nicht passen, dass da bei mir was klingelt. Und es klingelte und ich schau nach in den Fußnoten und es war etwas, was ich kenne. Und das war so cool, weil sich das auf etwas, was ich gestern Abend gemacht habe, bezieht, wo noch andere Leute involviert sind, was bald veröffentlicht werden wird. Und ich bin sehr gespannt. Ja, genau so habe ich auch geguckt.
Schaltet also auch nächstes Mal wieder ein.
Wenn Anni kryptische
Andeutungen erzählt.
Ja, so ungefähr. Zwischen. Ja, passt schon.
In diesem Sinne.
Haben wir noch was? Okay, dann freue ich mich schon auf den nächsten Brief und auf die Recherche. Ja, und bis dahin, Leute, schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.